East Reads West, westliche Literatur, gelesen von östlichen Therapeuten mit
Anne Hardy
und Nils von Belo.
Schönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen.
Schön, dich hier zu sehen.
Ja, dito. Ja, wir sind jetzt noch so fröhlich, ne? Aber eigentlich haben wir ein trauriges Thema heute.
Das ist richtig, und zwar auch ein ziemlich schweres und heftiges Thema. Eins, was ich glaube, uns beide sehr verfolgt auch und sehr begleitet. Aber zwei Bücher, die ich finde extrem beeindruckend sind und vor allem für Therapeuten unglaublich viel Möglichkeiten haben, sich mit dem Thema Tod und mit dem Thema Sterben und auch mit dem Thema Kindersterben auseinanderzusetzen.
Magst du was sagen, warum dich das verfolgt? Ich erzähle auch gern gleich von mir.
Also ich meine, wir haben ja zwei Bücher heute, die wir angucken. Das eine ist von Melanie Garanin, ist ein Graphic Novel, 2020 rausgekommen. Das heißt Nils, von Tod und Wut und von Mut. Und das zweite Buch, was wir haben, ist von Mitch Albom. Das ist schon etwas älter, das ist schon von 1998, also schon über 20 Jahre alt und heißt Tuesdays with Maury. Ich gänge dienstags mit Maury, heißt das auf Deutsch, das habe ich ehrlich gesagt auf Englisch gelesen. Beide beschäftigen sich mit dem Thema Tod, wobei das bei Maury natürlich ein bisschen einfacher ist, weil Maury ist ein etwas älterer Professor, der an ALS, also jetzt muss ich das auch richtig.
Amyotrophe Lateralsklerose.
Vielen Dank. Ich hätte es wahrscheinlich wieder verwurstet, erkrankt und einen längeren Todesprozess hat. Und bei Nils geht es letztendlich um den Tod eines Kindes. Und das ist natürlich die Hauptangst aller Eltern, die es überhaupt gibt, denke ich. Ich glaube, jeder, der Eltern ist und Kinder hat, kennt diese innerliche Sorge, dass den eigenen Kindern was passiert. Und ich sage meinen Patienten immer, wenn sie sich überlegen, ob sie Kinder kriegen oder nicht, dass diese Sorge etwas ist, was in dem Moment bei Zeugung anfängt. Und ich denke, das hört erst aus, wenn wir selber sterben. Das ist einfach etwas, was jedes Elternteil kennt. Trotzdem, ich würde gar nicht so gerne so negativ anfangen oder so down. Erstmal grundsätzlich würde ich gerne mit Nils anfangen. Ich habe dieses Buch von meinem sehr guten Kumpel und Kollegen Dirk Behrein geschenkt gekriegt, der Schulleiter vom ABZ Mitte. Und ich glaube, er hat es gesehen und gedacht, ich muss dieses Buch Nils schenken, weil da ist alles drauf, was mich ja als Person auch ausmacht. Natürlich mein Name, das ist ja schon mal, okay, das springt dir einem natürlich selber schon ins Auge. Dann geht es von Tod und Wut. Und Wut ist ja eine Emotion, mit der ich schon mein Leben lang beschäftige und die mich schon mein Leben lang begleitet. Und von Mut. Und dann ist auf diesem wunderbaren Cover auch noch eine Gans mit einem Laserschwert. Und das hat mich natürlich total umgehauen, weil ich bin ja so ein unglaublicher Fan von Pop Art und Popular Culture und bin ein absoluter Filmfan. Und natürlich sind die Star Wars Filme für mich absolut, gehören zum Grundkanon des Wissens. Und von daher, ich bin mit Laserschwertern nicht, zwar nicht selber groß geworden, aber meine Jungs sind alle mit Laserschwertern groß geworden.
Meine auch.
Deine auch.
Ja. Die haben dann so Geräusche gemacht,
genau.
Man konnte die anschalten.
Genau. Also das kennt jeder, der und von daher ist dieses Buch schon auf den ersten Blick, es gibt wenig Bücher, die mir ins Gesicht gesprungen sind, schon von Anfang an. Man muss sagen, es ist eine Graphic Novel, das heißt, es ist eine Geschichte erzählt im Comic-Stil, wobei es ist nicht der klassische Comic-Stil, wie wir ihn aus Asterix kennen oder so, wo verschiedene Bilder drin sind und das ist, jede Seite ist und verschiedene Kästchen aufgeteilt, sondern das ist eben der moderne Graphic Novel-Stil. Geschichten werden sehr wild durcheinander, nicht durcheinander, ist schon sehr chronologisch, aber ich sag mal, Form follows Function, das heißt, die Frage, was wollte die Autorin ausdrücken, zeigt sich in der Art und Weise, wie sie die Seite aufteilt oder wie sie die Doppelseite aufteilt, wie sie Farben mischt, etc. etc.
Und hast du in deiner eigenen Biografie schon mal so einen Kindstod erlebt?
Also ich persönlich, Gott sei Dank nicht, toi toi toi, aber ich habe schon mehrere Patienten hier gehabt, wo die Kinder gestorben sind. Und sowas hinterlässt ja bei einem selber erstmal Fassungslosigkeit. Und das ganz Wunderbare und wirklich Bewegende und auch erschreckende, aber wunderbare ist, dass es Melanie Garanin gelingt, den gesamten Kanon der Emotionen, die mit so einem Ereignis verbunden sind, darzustellen, in eine Form zu bringen und ja so glaubhaft literaturmäßig rüberzubringen, dass es einem wirklich unglaublich anfasst. Und das ist für den Therapeuten natürlich unheimlich wichtig, auch uns auch klar macht, was für ein Prozess dann das ist, was das in uns auslösen kann, was für verschiedene Dinge da in uns ausgelöst werden. Und ich finde das als Ergänzung zu einem Buch von Elisabeth Kübler-Ross oder sowas, die ja nun der Ausgangspunkt der verschiedenen Stadien der Auseinandersetzung mit dem Tod ist. Dieses Buch ist so wahnsinnig, ja, so wahnsinnig nah an den Emotionen und so unglaublich präzise in der Darstellung, dass es eben wirklich, dass es einem sehr ans Herz geht, sehr, einen emotional sehr anfasst, gerade natürlich auch über die Geschichte selber, aber auch über den Weg, den diese Frau geht, einem unglaublichen Mut macht, auch sich damit auseinanderzusetzen und Mut macht, da hinzugucken und zu spüren.
Also die Geschichte ist autobiografisch, aber sie ist verfremdet. Dazu gibt es einen Hinweis am Anfang des Buchs. Zum Schutz der beteiligten Personen wurden Namen, Fakten und sonstige Verhältnisse verändert. Dieses Buch ist keine Dokumentation des Ablaufs, sondern die fantasievolle Sicht der Autorin. Aber Tatsache ist, also, dass ihr jüngstes Kind gestorben ist. Und zwar, und das ist das Dramatische zusätzlich noch in diesem Buch, durch einen Kunstfehler.
Genau, und deswegen hat dieses Buch auch in meinen Augen hat zwei Ebenen. Also es ist natürlich, also mehr in 3, 4, 5, 6, 7 Ebenen, aber einmal diese Auseinandersetzung, die persönliche Auseinandersetzung mit dem Tod des eigenen Kindes ist die eine Ebene, aber darüber entspannt sich eben auch der Spannungsbogen dieser Geschichte. Deswegen geht es hier auch um Wut und Mut. Die Auseinandersetzung mit diesem Kunstfehler, die dramatische Auseinandersetzung mit diesem Kunstfehler und die Unfähigkeit des modernen Medizinsystems, sich Fehler einzugestehen und sich adäquat mit diesen Fehlern auseinanderzusetzen. Also da sind so Themen wie Anonymisierung der Verantwortung, sich hinter seinem fachlichen Wissen zu verstecken, etc. etc. Das ist sozusagen der Spannungsbogen und das ist diese doppelte Ebene, die ineinander verwoben ist.
Vielleicht sollten wir kurz nochmal den Inhalt skizzieren.
Genau, bitte.
Also am Anfang ist sie mit einer glücklichen Familie irgendwo auf dem Land in der Nähe von Berlin, habe ich auf ihrer Webseite nachgelesen. Sie haben also Pferde, Hunde, ich weiß nicht, noch mehr Tiere, 4 Kinder, soweit ich weiß. Und Nils ist das jüngste Kind. Wenn ich mich nicht täusche, ist er 2 oder 3 Jahre alt, als bei ihm Leukämie diagnostiziert wird. Er hat dann aber wieder erwarten eine spontane Remission, wird entlassen und die Familie ist glücklich, also die genießen das Leben, aber sie sind auch immer auf der Hut und irgendwann gibt es halt einen Rückfall und sie schließen ihn in eine Studie ein und er hat eine sehr gute Prognose in dieser Studie, er bekommt auch gar nicht die volle Dosis von diesem neuen Medikament und irgendwann entwickelt er dann, was man aber im Nachhinein erst erfährt, weil der Gerichtsmediziner eigentlich entgegen seiner Schweigepflicht gegenüber dem Beerdigungsunternehmen seinen Bericht gezeigt hat, dass der eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte, die übersehen wurde und man hätte sofort das Chemotherapeutikum absetzen müssen. Also das Kind hätte nicht sterben müssen.
Genau.
Und die Eltern sind am Anfang fassungslos und bis sie das verstehen und dann auch sich überlegen, sie möchten da, dass da eine Entschuldigung kommt, das ist nämlich das Wichtigste. Sie möchten noch nicht mal jemanden verklagen, weil die was falsch gemacht haben, sondern sie möchten eine Entschuldigung haben. Und das ist leider so, dass ich beim Lesen das Gefühl hatte, von Anfang an ist das ein Kampf gegen Windmühlen. Warum verbeißt ihr euch? Das macht euer Kind nicht mehr lebendig. Aber am Ende versteht man dann doch, es geht mehr um die menschliche Ebene. Es geht gar nicht um das Recht haben. Die bekommen ja auch eine Riesenentschädigung.
Ich glaube, das ist unheimlich wichtig zu verstehen, dass eben solche emotionalen Ereignisse, die einen so traumatisieren und einen so derangieren oft einen Ausgang brauchen, wie sie zu bewältigen sind. Und Wut ist halt ein wunderbarer Weg, um Trauer zu überkommen, beziehungsweise natürlich auch oft, um Trauer zu kaschieren. Haben wir nicht diese wunderbare Geschichte von Erikson gelesen? Hat er nicht diese Geschichte erzählt, in der die Wut und die Trauer zusammen schwimmen gehen und dann kommen sie beide wieder raus und die Wut zieht die Kleidung der Trauer an und die Trauer zieht die Kleidung der Wut an? Und das fand ich, das ist so sinnbildlich für mich so ganz stark, dass Trauer oft mit Wut bewältigt werden kann. Wut ein Mittel der Wahl ist, um Trauer auch zu kaschieren. Das heißt, auf die Dauer, wenn wir auf die Dauer wütend sind, dann merken wir unsere Trauer nicht mehr. Ja, das ist so. Aber in diesem Fall ist es letztendlich der Versuch, das zu verarbeiten, was da passiert ist, und dieses unfassbare Schicksal zu verarbeiten. Ja, ich bin nun mein Leben lang in dieser Auseinandersetzung mit der Schulmedizin gewesen. Als Heilpraktiker ist das Teil unseres Genpools, würde ich immer sagen, und bezeichne mich ja selber nicht immer ungern als Quacksalber. Auch in meiner politischen Arbeit ist es halt so, dass ich die Schulmedizin im Großen und Ganzen als wenig kommunikativ, wenig Fehler zugebend, auch wenig empathisch erlebt habe und empfunden habe. Da gibt es sicher Ausnahmen und das ist sicher persönlichkeitsunterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ist das, was viele, viele Patienten, die zu mir kommen, selber auch erleben. Da gibt es natürlich auch Studien. Es gibt eine wunderbare Studie aus den 2000er Jahren, in dem Patienten gefragt werden, was sie sich von ihren Medizinern wünschen, und da wird zu 94% gesagt, mehr Empathie. Also das ist wirklich ein großer Mangel, sowohl in der Ausbildung als auch in der täglichen Handhabung. Und an diesem Fall macht sich das so fest.
Wobei ich muss sagen, aus meiner journalistischen Arbeit habe ich diese Erfahrung mit Onkologen überhaupt nicht gehabt. An der Uniklinik in Frankfurt, in der Kinderonkologie und auch in der Erwachsenenhämatologie und Onkologie, mit denen habe ich eine Broschüre gemacht oder fürs Forschungsmagazin Beiträge. Ich muss sagen, das waren immer Menschen, die mich unglaublich beeindruckt haben.
Wie gesagt, ich sage auch nicht, dass das allgemein überall so ist. Ich glaube aber, dass es einfach viele Menschen so erleben. Aber gerade bei der Onkologie stimmt, ist es diese Menschen, die halt jeden Tag mit dem Tod sich auseinandersetzen, sind natürlich sehr viel näher dran an diesen Emotionen auch.
Mhm. Ja, und entweder haben sie die Reife, damit umzugehen, genau, und empathisch zu sein und das, genau, Leben zu lieben.
Genau.
Oder sie schützen sich durch das Verbergen hinter Fachjargon, was in dem Buch, finde ich, sehr schön gezeigt ist. Weil die Schrift ist immer die Handschrift der Autorin. Aber wenn die Mediziner zu Wort kommen oder die Rechtsanwälte, dann ist es immer so eine Schreibmaschinenschrift. Und manchmal wird es dann auch mit Bla oder so abgekürzt. Genau. Es gibt eine Schreibtischlampe mit so einem biegbaren Hals, die immer lebendig wird und auch guckt.
Und heult und alles macht. Ja, so einen emotionalen Ausdruck hat er, ja, großartig.
Die Namen, die sie für die Ärzte erfunden hat, die Fantasienamen, sind auch sehr sprechend. Dr. Antibiotika.
Für mich war aber beim Lesen dieses Buches dieser Kampf mit der Schulmedizin oder dieser Kampf mit diesem Erleben dieser medizinischen Reaktion letztendlich für mich nur ein Mittel zum Zweck. Also für mich ist das Große, was auch für mich als Therapeuten unheimlich wichtig ist, ist die Auseinandersetzung mit diesem Tod und dieser Prozess, sich damit auseinanderzusetzen und auch die unglaublichen wellenartigen Emotionen, die das in einem auslösen können und auch natürlich auslösen würden. Und die Art und Weise, wie sie das darstellt, wenn sie dann so tiefe, traurige Trage haben und das ist dann alles in Grau schattiert, bemalt und dann gibt es tiefe Täler, das ist so bildlich, so unglaublich gut dargestellt, wie so ein Abhang nach unten und so ein Absturz.
Ja, das Bild ist für mich auch eines der beeindruckendsten.
Das kann einen nicht kalt lassen und es zeigt, wie drückt man Emotionen aus, und deswegen finde ich, ist es ein echt grandioses literarisches Werk auch, weil es diese Emotionen einen wirklich eins zu eins rübergibt. Und da ist diese Technik der Graphic Novel wirklich fantastisch eingesetzt.
Also wo du gerade von Farben gesprochen hast, es gibt ja auch immer die lichten Momente, die dann durch Gelb symbolisiert werden. Ja, genau, dieses Bild ist, ja, in so einen tiefen Abgrund zu stürzen. Also beim ersten Todestag, den sie Himmelsgeburtstag nennt, gehen sie ja dann auch zum Grab und binden an die Bank gelbe Luftballons. Und es gibt immer wieder Dinge, die sie an Nils erinnern.
Die Farbe Gelb spielt da eine große Rolle, weil sie sozusagen die Erlösungsfarbe ist. Am Anfang, auf dem Titelseite ist eben diese Gans mit dem Lichtschwert. Sie bezieht sich auch sehr stark auf Selma Lagerlöf, die Autorin von Nils Holgersson natürlich. Und es gibt auch diesen wunderbaren Spruch am Anfang, wo sie Selma Lagerlöf zitiert und sagt, kein Mensch kann den anderen von seinem Leid befreien, aber er kann ihn Mut machen, sein Leid zu tragen, was einfach natürlich für uns als Therapeutinnen und Therapeuten unglaublich hoffnungsfroh ist auch, finde ich, ja, und uns bestätigt. Und diese Geschichte fängt eben auch an mit den Gänsen, wie sie kommen und wie Nils diese Gänse sieht und sich diesen Gänsen identifiziert. Diese Gänse werden dann im Laufe dieses Kampfes immer martialischer, rüsten sozusagen auf, kriegen dann Ritterhelme auf und haben eben dieses Laserschwert in der Hand. Und das endet dann am Schluss mit einer Schlacht, die aber gar nicht so gezeigt wird, wo eben alle Freunde und alle Tiere alle zusammen in Krieg gegen dieses monströse medizinische System und diese monströsen Mediziner ankämpfen. Und das ist also so großartig auch beschrieben, ja, und gezeichnet. Also die Art und Weise, wie sie das zeichnet, ist einfach wirklich fantastisch. Ja, ich finde es unglaublich, diese verschiedenen Perspektiven. Sie zeichnet dann mal von oben und von der Seite. Und also das ist wirklich die hohe Kunst der emotionalen und auch der bildlichen Darstellung. Ja, ich bin ja so ein absoluter Filmfan und es ist wirklich, man merkt, sie ist auch davon beeinflusst, weil sie die verschiedenen Perspektiven unglaublich gut für sich einsetzt. Und also das ist wirklich, wirklich toll. Und dann gibt es eben diese Schlacht am Schluss. Das ist wie so eine Katharsis letztendlich, um diese Wut auszudrücken. Und dann aber auch merkt man, okay, diese Katharsis hat es gebraucht, dann wird alles gelb, die Blätter werden gelb etc. Diese Schlacht findet unter gelben Blättern statt. Unter den Bäumen der gelben Allee wird gekämpft, gerecht, brutal, erbittert. Es fließt Blut, es rollen Köpfe. Manche Einzelne bitten um Verzeihung und andere werden in Kackhaufen verwandelt. Und dann ist ein krasser Kampf. Also ist ganz wunderbar. Und so endet das Buch praktisch.
Es gibt auch noch diese Pinnwand, ne?
Genau. Und ja, das ist dann das Ganze, der Epilog ist auch sehr herzergreifend. Ich finde, diese Schlacht hat also dieses katharsische sich unter dieser gelben Allee. Man sieht von der Schlacht nichts. Man sieht hinterher ein paar Blutspritzer, was ich ganz interessant finde, wie das genannt. Aber man sieht eben die Familie, alle in Ritterrüstung vor ihren Pferden und Hühnern und Hunden stehen, die alle für sie mit ihnen gekämpft haben, wie sie erschöpft da stehen und dann sagt, kommt eine Stimme aus dem Himmel, und alles gut, Mama? Und dann sagt ich denke mal, sie zitierte, schon besser, Nils, ein bisschen besser. Gut, dass du da warst. Immer, dass du da bist. Und jetzt flieg. Es fasst mich jedes Mal an, weil es natürlich, das ist so das Tiefe, was als Eltern einen anfasst, ja. Und ein Kind auch gehen zu lassen. Ich meine, ich habe ja fünf Jungs und ich beziehe mich ja immer gerne auf Goethes Zitat, der sagt, gib deinen Kindern Wurzeln und gib deinen Kindern Flügel. Das ist hier sowohl sinnbildlich als auch bildlich. Wenn du deinen Kindern Flügel gehst, gehst du das Risiko an, dass ihnen was passiert. Aber es gibt gar keine Alternative. Das ist eben so. Das gehört dazu. Und das ist etwas, was mich in diesem Buch unheimlich bewegt und berührt. Ich kann mich damit unglaublich identifizieren. Ich finde es wichtig, das zu spüren, und deswegen empfehlen wir das auch so Therapeuten, weil ich glaube, es ist wichtig zu spüren, was spüren Menschen, die denen sowas Unsagbares, sowas Unnachvollziehbares passiert ist. Wie kann man das nachvollziehen? Und dieses dieses wunderschöne Buch, dieses tolle, also es ist auch wieder Einband, also es ist, dieses Buch ist wirklich in seiner Perfektion kaum zu übersteigern, finde ich, zu diesem Thema. Das ist wunderbar. Ja, erzähl doch nochmal vom Epilog, das ist sozusagen der Abschluss.
Ja, da geht es um drei Wünsche.
Genau.
Und ich finde, das passt sehr gut, um nochmal zusammenzufassen, worum es ihr eigentlich geht. Und da sagt sie, also dass da vorgestellt ist, käme eine Fee, die ihr drei Wünsche erfüllt und die müssten aber was mit Nils zu tun haben. Da sagt sie, ich wünschte mir einen Betriebsausflug der Station, an der sie alle teilnehmen dürfen, ohne dass sie um ihren Job und um ihren Ruf fürchten müssen, ohne dass sie Angst haben müssen, ihre Approbation zu verlieren. Und ich wünsche mir, dass dann echt alle kommen, die Nils mal abgehört haben, ihm Blut abgenommen oder Pommes gebracht haben, die ihn operiert und ihm Chemo angehängt haben, die sich an ihn erinnern, vielleicht auch nur flüchtig oder vom Hörensagen. Mach du mal weiter.
Das endet dann am Schluss in diesem wunderbaren Wort: Ich wünsche mir, nie zu verbittern, immer wieder Gelbes zu finden und ich würde wünschen, er wäre noch am Leben.
Ja. Und das bleibt, das ist wirklich eine sehr, sehr tiefe Wunde und das kann ich sagen aus meiner eigenen Biografie. Ich habe einen Cousin verloren, auch an Krebs. Der hatte Neuroblastom mit 3 Jahren und ich hatte gleich zu dem Zeitpunkt meinen ersten Sohn und der war gerade 3 Wochen alt oder so. Also es war sehr, sehr hautnah für mich, dieses Geschenk eines neuen Lebens und dieses Wunder zu spüren und dann sich zu denken, oh, das kann man auch wieder verlieren. Und der hatte dann eine Chemotherapie und war dann vorerst auch stabil, aber mit 10 ist es dann zurückgekommen. Und wenn man in dem Haus bei meinem Onkel und meiner Tante ist, die haben auch 4 Kinder und es war das jüngste Kind, man sieht überall noch die Erinnerung. Und sie hat zum Beispiel an ihrem Schlüsselbund das Masopilami, das ihrem Sohn gehörte. Das sind so, sozusagen die gelben Luftballons. Also die gibt es auch in dem Leben von meiner Tante und meinem Onkel. Das ist eine Wunde, die heilt eigentlich nicht.
Und das weiß man als Eltern.
Ja.
Das weiß man als Eltern. Ja, sie heilt nicht und sie ist sozusagen in der lebenslangen Begleitung, so wie unsere Kinder ja sowieso in unserer lebenslangen Begleitung sind. Ich finde, es ist die hohe Kunst der emotionalen Darstellung. Es ist die Geschichte, die einen sehr, sehr, sehr anfasst. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar, dieses Buch geschenkt gekriegt zu haben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dieses Buch gelesen zu haben. Es gehört wirklich zu meinen absoluten Top-Favoriten. Und ich finde für Therapeuten ein absolutes Must.
Ja, das zweite Buch, das hatte ich vorgeschlagen, um im Grunde da nochmal einen Kontrast zuzubringen. Also ich wollte jetzt nicht mit Kübler-Ross anfangen, sondern diese romanhafte Darstellung bei Mitch Albom finde ich ganz gut auch, um das Thema zu transportieren. Also Mitch Albom ist ein bekannter und erfolgreicher Journalist und in dem Buch ist er Sportjournalist. Aber,
ist er, glaube ich, auch so. Der ist Sportjournalist.
Also aber inzwischen macht er auch viel mehr Sachen. Also er ist auch Autor, Drehbuchautor. Und das Buch ist autobiografisch. Er hat von seinem alten Professor, der ihn sehr geprägt hat in College-Zeiten, das ist ein Soziologie-Professor, Maury Schwarz, erfahren durch eine Fernsehsendung. Der hatte den Kontakt verloren und merkt eigentlich auch, dass das, was er früher als enthusiastischer Jugendlicher mit Maury besprochen hat, wie er sein Leben gestalten will, dass er da weit abgekommen ist und ist so ein bisschen beschämt, aber er beschließt, seinen alten Lehrer zu besuchen. Er wohnt zu der Zeit in Detroit und der Lehrer ist in Los Angeles oder so, ne? Also auf jeden Fall an der Westküste. Und er fliegt dahin, um mit Maury wieder anzuknüpfen und der Maury nimmt ihn sehr herzlich auf. Gut, also wir hatten schon am Anfang erwähnt, Maury hat ALS und das ist ein Prozess, bei dem man eine fortschreitende Muskellähmung hat und aber bei ganz klarem Verstand diesen körperlichen Verfall über Monate hinweg erlebt und die Einschränkungen und Maury weiß auch ganz genau, dass er an Erstickungstod sterben wird. Also das ist eine sehr, sehr heftige Diagnose. Ich habe einen Freund, der Neurologe ist und der hat gesagt, also wenn die Neurologen vor so einem Zimmer stehen mit jemandem, der das hat oder da rausgehen, die sind jedes Mal total betreten.
Das ist letztendlich ein Todesurteil, was da ausgesprochen wird, das muss man ganz klar sagen.
Aber es ist ein sehr langsamer Tod.
Genau.
Also die Krankheit, die Stephen Hawking auch hatte.
Genau.
So, der wird übrigens in dem Buch auch erwähnt. Maury sagt aber, nein, so möchte ich nicht leben mit Computersprachhilfe und so. Ich möchte mit den Menschen reden. Das ist mir wichtig, dass ich denen was geben kann.
Ich liebe ihn dafür.
Also das ist, der Maury wird als sehr sympathischer Mensch dargestellt. Und vom Aufbau her ist es auch so, dass es immer wieder so Schnitte gibt mit Rückblicken, wo man über Maurys Vergangenheit was erfährt. Also dass er irgendwie in einem sehr armen Stadtteil von New York aufgewachsen ist mit einem Vater, der russischer Migrant ist und seine Mutter, glaube ich, auch. Und die verstehen kein Englisch. Und die Mutter ist schon ganz früh gestorben und er ist emotional vernachlässigt, muss sich um seinen jüngeren Bruder kümmern. Und es ist echt erstaunlich, dass er zu dem Mensch geworden ist, den wir dann vorfinden am Ende des Lebens.
Ein Beispiel von Resilienz, muss man ganz klar sagen.
Ja.
Resilienz und Intelligenz natürlich auch.
Er ist auf jeden Fall ein sehr lebensfroher Mensch gewesen, der zum Beispiel auch gerne tanzen ging in irgendwelchen Studentenclubs.
Geile Geschichte.
Geiler hat gewusst, dass der Typ, der in dem abgerissenen Flanellhemd und Jeans da rumhüpft wie ein Wilder, dass der ein angesehener Soziologieprofessor ist und dass Maury gerne schwimmen geht. Und also der hat sein Leben geliebt und zu dem Zeitpunkt, wo er diese Diagnose bekommt, was auch ein bisschen gedauert hat, ist er ja im Grunde auch mitten aus diesem Leben rausgerissen, ne? Und jetzt steht er sozusagen am Scheidepunkt. Will
gut, er ist jetzt nicht mehr 4.
Nein, er ist 78, habe ich ausgerechnet.
Ja, also da muss man schon auch sagen, mitten aus dem Leben ist jetzt vielleicht, aber es ist schon so, dass es natürlich so, dadurch, dass es so eine Endlichkeit beschrieben wird und so eine klare Endlichkeit, das, was wir ja nun alle haben, aber das ist so ganz klar und das ist das, was diesen Roman auch antreibt letztendlich, ja.
Und der Plan ist auch relativ bald, also das erfährt man dann zwischendrin, dass sie dieses Buch schreiben werden, Maury das als sein Vermächtnis auch gerne verfasst haben möchte. Er plant ja auch seinen Grabstein, auf dem stehen soll, bis zuletzt ein Lehrer.
Genau.
Und der deutsche Untertitel ist auch die Lehre eines Lebens. Und sie treffen sich an 14 Dienstagen und Mitch Albom darf die Fragen, die Lebensfragen stellen, die ihm wichtig sind. Also so wie zu früheren Zeiten eigentlich.
In diesem Buch gibt es für mich den aller schönsten Satz, den man als Lehrer lesen kann, finde ich. Deswegen ist das erstmal grundsätzlich, weil als Therapeuten sind wir ja auch immer ein bisschen Lehrer. Und gut, ich bin selber auch Lehrer, ich unterrichte auch. Aber es gibt diesen wunderbaren Satz darin und der ist ein Zitat von Henry Adams. Und er sagt: A teacher affects eternity. He can never tell when his influence stops. Also ein Lehrer beeinflusst die Ewigkeit und er kann niemals sagen, wann sein Einfluss endet. Und das ist, also als ich das gelesen habe, ich habe das auch sofort meiner Supervisorin geschickt. Das ist so wahr. Das ist mir nie klar gewesen, bevor ich diesen Satz gelesen habe, warum ich auch so gerne Lehrer bin. Neben dem Schönen, dass du Menschen was beibringen kannst, dass es eben diesen Ewigkeitswert hat, ja, dass du etwas beeinflusst. Und das ist wie so ein Stein, den du in einen Teich und diese Wellen bewegen sich weiter. Also großartig.
Ja. Und das hat er ja auch sehr klar schon zu Lebzeiten gesehen. Ja. Also zum Beispiel, dass er diesen Platz, wo er beerdigt werden möchte, an einem Hügel wählt, wo es einen Blick auf einen See gibt und wo man sich allein schon durch die Location wohlfühlt. Und er sagt ja dann auch in einem der letzten Gespräche zu Mitch, wenn ich dann dort liege, dann kommst du mich besuchen, immer dienstags, und dann erzählst du mir was. Und er sagt, naja, es fällt mir ein bisschen schwer, wenn ich dann keine Antwort mehr von dir bekomme. Aber er sagt, ja, dann redest du und ich höre zu. Und ja, im Grunde hat er da ihm auch schon eine Brücke gebaut, über diesen Trauerprozess hinwegzukommen, was ja unglaublich ist. Also eigentlich könnte man denken, ja, hat genug damit zu tun, irgendwie selber klarzukommen in dieser Situation.
Wobei Maury, und das wird sehr, sehr klar, der Prozess, den er sehr drastisch auch darstellt, also das finde ich auch extrem gut. Er scheut sich nicht, die körperlichen Aspekte dieser Erkrankung und auch diesen körperlichen Verfall sehr, sehr, sehr deutlich zu beschreiben. Das finde ich extrem gut. Also es ist nicht irgendwie abgehoben, irgendwie airy-fairy, sondern es ist wirklich sehr direkt. Das ganze Buch ist letztendlich dieser Prozess des Sterbens und einer der Hauptantriebskräfte von Maury ist der Kontakt mit anderen Menschen.
Ja, und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich glaube, ich hätte genau den entgegengesetzten Impuls. Ich würde nicht mehr wollen, dass mich Menschen so sehen.
Mhm.
ich würde mich zurückziehen, weil ich denke, ich kann denen eigentlich immer nur in Bestform entgegentreten und dafür habe ich nicht mehr die Kraft.
Da sind wir dann bei Bärbel Wadecki, das ist ein anderes Podcast, nachfolgend. Das Schöne an diesem Buch, das ist wirklich Weisheit in der puresten Form, dass es nicht darauf ankommt, dass wir als Lehrer das Beste sein müssen, sondern du darfst als Lehrer, wenn du authentisch bist, das ist das, was Schülern wirklich weiterhilft. Ja, und Menschen wirklich weiterhilft. Und das ist Mori durch und durch. Also er ist auch sauer und er ist auch sauer über seinen Tod und findet es auch scheiße, wie er da so vor sich hin vegetiert. Aber er kann eben, und das finde ich, das ist ja auch etwas, was ich meinen Patienten immer sage, was ich auch meinen Kindern immer gesagt habe, es gibt eine Wahl, die du im Leben hast und es ist die Wahl, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dass das Glas halb voll ist, dann heißt es nicht, dass es keine Trauer gibt und dass es keine Wut gibt und es keinen Ärger gibt und dass das Leben immer super duper und man immer nur draußen rumspringt. Aber in der Retrospektive und in dem Anschauen gibt es uns die Möglichkeit, Dinge positiv zu betrachten und positiv zu verändern. Und das macht Mori extrem.
Ja, aber er hat das im Grunde in seinem ganzen Leben auch schon so eingeübt, ne? Also das ist ein Satz, den ich am Anfang sehr wichtig fand. Wenn du lernst, wie man stirbt, lernst du auch, wie man lebt.
Ja.
Und ja. Umgekehrt.
Und genau.
Eine Seite weiter.
Ist mir auch angestrichen.
Wir kosten das Leben nicht voll aus, weil wir ständig im Halbschlaf sind und Dinge tun, von denen wir glauben, wir müssten sie tun. Also ja, dieses Carpe Diem, das ist natürlich im Angesicht der nun wirklich fassbaren Endlichkeit. Und er sagt ja auch, er habe großes Glück, dass er so langsam stirbt. Das könnte ja auch als großer Fluch aufgefasst werden, weil er diesen Prozess dann so bewusst gehen kann und auch anderen Menschen noch was mitgeben kann.
Da sind wir ja sehr gemein mit unserem Podcast, den wir auch schon mal hatten, mit Tara Brach, über diese Fähigkeit, den Moment jetzt zu erleben. Sie beschreibt das immer als Trance. Ja. Und welche Worte hast du eben nochmal benutzt?
Er sagt eben, weil wir im Halbschlaf Dinge
genau.
tun.
Genau, also das ist dieser Halbschlaf, dass wir letztendlich das Leben nicht in den vollen Zügen erleben, beziehungsweise nicht wach sind, sondern immer so leicht im Trance alles in unserem Funktionsmodus machen.
Ja, und also Mori wird ja auch als sehr guter Zuhörer beschrieben.
Genau.
Also er hört sich die Sorgen und Nöte anderer mit einem offenen Herzen an und er sagt selber, anderen Menschen etwas zu geben, vermittelt mir ein Gefühl von Lebendigkeit.
Das kann ich 1:1 unterschreiben. Das finde ich das Wunderbarste.
Ja, und dass er sich bemüht, in Gesprächen ganz präsent zu sein und auf das zu achten, was zwischen ihm und seinem Gesprächspartner passiert.
Und das ist eine Anweisung, eine Gebrauchsanweisung an Therapeuten, muss man mal ganz ehrlicherweise sagen. Ja? Mori ist der geborene Therapeut.
Obwohl er ja Soziologieprofessor ist.
Ja, aber letztendlich ist er Lehrer und als Lehrer ist er letztendlich für Schüler, fühlt er sich für Schüler verantwortlich und damit ist er auch in einer gewissen Art und Weise, handelt er therapeutisch, wenn man diesen Begriff therapeutisch handeln ein bisschen erweitern will. Das heißt, er hilft Menschen, ihren Weg zu finden und das ist, also für mich ist das mein Motto meiner Praxis. Ich unterstütze Patienten, ihr DAO zu finden und das ist genau das, was Mori versucht, ja.
Und man merkt diesen Wandlungsprozess ja dann auch an Mitch Albom, an dem Autor, ne, der dann nochmal die Beziehung zu seinem krebskranken Bruder überdenkt und seinen eigenen Lebensweg korrigiert und der auch merkt, dass es ihm zunehmend leichter fällt, diesem Verfall irgendwie, ja, eine Daseinsberechtigung vielleicht auch zu geben. Also er sagt, er hätte sich nie denken können, dass er seinem Lehrer helfen würde bei Verrichtungen, weil er ja immer weniger tun kann, dass er ihm seinen Rücken nach Anweisung des Physiotherapeuten massiert, damit dieser zähe Schleim abgehustet werden kann, dass er so viel Körperkontakt auch mit ihm haben könnte.
Er ist halt sehr, das ist halt sehr amerikanisch. Die Amerikaner haben ja durchaus in ihrer Kultur diese Prüderie, dieses Unkörperliche. Und Mitch Albom beschreibt sich selber eben in dieser Form. Und dieser Prozess gemeinsam mit Mori führt eben zu dieser Veränderung bei ihm. Das ist eine Katharsis auch wiederum. Und er führt ihn dazu, dieses Körperliche auch anzunehmen. Und auch, was du ja vorhin gesagt hast, dass das Körperliche eben nicht darum geht, die Perfektion zu sein, wie das ja im amerikanischen öffentlichen Leben ja sehr gerne dargestellt wird. Ja, wir brauchen über Gesichtschirurgie und was Botox und so gar nicht darüber reden. Das ist ja ein Druck, den sich viele Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, ausgesetzt fühlen. Sondern Maury sagt eben, das, was uns als alte Menschen dann ausmacht, ist, dass man uns das Alter ansieht. Ja, dass man sieht, dass wir Lebenserfahrung haben, was ich ja auch finde. Ich bin ja auch so ein Freund, ein Leben ohne Narben ist ein nicht gelebtes Leben. Ich meine, das ist das, was wir von uns alten Menschen sehen können. Und das muss man auch sehen.
Ja, der Mitch fragt ihn ja, ob er nicht auch die jungen Menschen beneidet um ihre Gesundheit. Und er sagt, ja, aber wenn du in meinem Alter bist und du möchtest nochmal zurückgehen, dann hast du was falsch gemacht.
Und hast was verpasst letztendlich, ja. Ja, ist total gut. Also das Buch ist auch super ausgebaut. Es ist eben in diese verschiedenen Dienstage eingeteilt. Und jeder dieser Dienstage hat sozusagen eine Überschrift. Also sie sprechen über die Welt und sie sprechen über den Tod und sie sprechen über Geld. Sie sprechen über Angst. Sie sprechen über ihre Ehen. Sie sprechen über, was Liebe ist. Also das ist wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Und es ist auch sehr kurz. Also es ist jetzt nicht irgendwie ausgiebig. Der macht da nicht riesen Schwenker, sondern es ist immer sehr kurz und prägnant, und er bringt, Mitch Albom bringt seine dort gelebten und gelernten Dinge eben sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt, ja.
Ja, das Buch ist übrigens auch verfilmt worden, 1999 mit Jack Lemmon und Hank Azaria in den Hauptrollen.
Den Film habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt.
Nee, ich auch nicht, aber ich habe es nachgelesen. Und er hat 4 Emmy Awards bekommen. Also es war zeitweise der meistgesehene Fernsehfilm in den USA, was zeigt, dass es auch einen Nerv getroffen
hat. Ich glaube, bei uns ist es Der kleine Lord oder sowas. Ja, also bekannt wurde es ja auch durch die Show von Oprah Winfrey. Oprah Winfrey hat das Buch in ihren Book Club aufgenommen und dort vorgestellt, was immer ein Zeichen von Erfolg ist. Also das ist zu Recht so erfolgreich gewesen. Und ich glaube, er hat noch mehrere, er hat dann auch nochmal die 5 Menschen, die dir im Himmel begegnen, glaube ich, veröffentlicht. Das habe ich selber gesagt noch nicht gelesen. Ist auch ziemlich verrissen worden. Aber das ändert nichts. Dieses Buch ist wirklich auch nochmal ein Kleinod, was unglaublich gut uns auch unterstützt, uns mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Und deswegen, das ist ja die große Auseinandersetzung in diesem Podcast über Elisabeth Kübler-Ross, die natürlich als die Expertin und auch die Schriftstellerin und Therapeutin, die sich überhaupt mal offensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Das gehört zu meiner Meinung zum Grundkanon eines Therapeuten, sie zu lesen. Aber diese beiden Bücher beleuchten dann nochmal Aspekte in einer anderen Art, sodass man sich auch nochmal anders mit diesem Thema auseinandersetzen kann, was wir einfach brauchen, weil wir werden Patienten haben, die dieses Thema betrifft. Es betrifft uns als Person, aber es betrifft eben auch unsere Patienten. Ja.
Ja.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Danke dir auch.
Alles klar.